NDR Info. Forum am Sonntag.
Sorge um die Seele. Über den Umgang mit Depressionen. Eine Sendung von Karin Cionara.
Es war auf einmal nicht mehr so, wie es am Tag vorher war. Ich hatte eine Art Nervenzusammenbruch. Damit hat es bei mir angefangen. Und der wollte nicht mehr aufhören.
Martina, 61, Künstlerin.
Das war eine überschwängliche Verzweiflung. Also es ist dieses Bedürfnis gewesen, ständig zu weinen, immer zu 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und keinen Ausweg zu finden daraus. Es war richtig erdrückend.
Stefan, 36, Informatiker.
Ich war so erschöpft, dass das sowas Krasses einfach war, was ich vorher noch nie erlebt habe. Und das eben auch in meinem Bekanntenkreis, meinen Eltern irgendwie so ein bisschen zu beschreiben, das war eigentlich ganz, ganz schwierig.
Kira, 23, Studentin.
Ich habe Träume gehabt, ich bin auf einer Eisscholle im offenen Meer, die wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Ich habe keinen Grund mehr unter mir, ich versinke. So dieses Grundgefühl von Angst, aber hochpotenziert, dieses Schreckgefühl ohne Ende. Es ist die Hölle.
Gunhild, 61, Theologin.
Martina, Stefan, Kira und Gunhild leiden unter Depressionen. So wie rund 4 Millionen Menschen in Deutschland. Tendenz steigend, vermeldet die Weltgesundheitsorganisation WHO. Martina ist gelernte Bürofachfrau und leitet heute ein Kunsthaus. Stefan ist dabei, sich beruflich neu zu orientieren. Kira studiert Innenarchitektur. Gunhild arbeitet inzwischen als Seelsorgerin. 4 Lebensläufe und eine Krankheit, die viele Facetten hat.
Was wir häufig beobachten, ist, dass der überhöhte Leistungsanspruch an sich selber eine wesentliche Rolle spielt. Dass einfach die Hürde, die die Patienten sich selber setzen, was sie erreichen wollen, so hoch ist, dass sie ihr Ziel quasi niemals erreichen und damit so in eine chronische Überforderungssituation gelangen.
Maren Schneider ist Oberärztin in der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie am Zentrum für seelische Gesundheit, das zur Medizinischen Hochschule Hannover gehört. Depression kann jeden treffen.
Es war auf der Arbeit eine Überbelastung, ein Disput mit einer Kollegin und das war der Auslöser. Das hat dazu geführt, dass ich also dann einen totalen nervlichen Zusammenbruch hatte und ich mich aber in dem Sinne nicht beruhigte, sondern dieses in eine Trauer überging, die ich mir selber nicht mehr erklären konnte.
Martina wollte perfekt sein. Sie wollte es allen recht machen und blieb dabei selbst auf der Strecke. Zusammenbruch. Das erste Mal mit Anfang 30. Damals lebte sie noch im Rheinland. Ihr Hausarzt empfahl ihr eine Therapie mit Erfolg. Dann zog Martina mit ihrer Familie nach Norddeutschland und engagierte sich beim Aufbau eines Mehrgenerationenhauses. Doch der neue Job wuchs ihr bald über den Kopf. Die Depression kam zurück. Stefan traf es erstmals in der Schulzeit. Seit 2010 ist er in Behandlung.
Es können manchmal stressige Situationen sein. Es kann manchmal auch nur ein bestimmter Mensch sein, der mit einem bestimmten Verhalten mir gegenüber auftritt. Und dann einen wunden Punkt bei mir sozusagen trifft und dann fällt mein Selbstbewusstsein quasi zusammen wie so ein Kartenhaus. Und dann ist wieder so eine depressive Episode da.
Inzwischen kann der Mit-30er damit umgehen. Er kennt seine Grenzen. Traurigkeit, Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit, Schwermut, Melancholie oder handelt es sich nur um einen November-Blues bei dauertrübem Wetter? Manchmal lässt sich eine Depression zunächst nur schwer von einer Verstimmung oder einer persönlichen Krisensituation unterscheiden, erklärt die Fachärztin Maren Schneider.
Bei der Depression gibt es Kernsymptome. Das ist die depressive Stimmungslage einmal, dann die Freudlosigkeit und der Antriebsmangel. Und von diesen 3 Kernsymptomen sagt man eigentlich, 2 müssen mindestens 2 Wochen lang vorhanden sein, plus eine gewisse Anzahl von Zusatzsymptomen, um von einer Depression sprechen zu können.
Und was hilft, wenn die Seele in Not ist? Die medizinische Behandlung steht auf 2 Säulen. Bei schweren Depressionen empfehlen die Ärzte Medikamente in Verbindung mit einer Psychotherapie. In weniger schweren Fällen kommen Patienten oft auch ohne Tabletten und Beipackzettel aus.
Letztendlich berät man und die Entscheidung fällt man zusammen mit dem Patienten, wie die Therapie aussehen soll.
Es geht um Wechselwirkungen von Körper und Seele. Doch das Geheimnis der Depression ist bis heute nicht entschlüsselt. trotz modernster wissenschaftlicher Methoden und ausgefeilter Messverfahren.
Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, was genau im Gehirn passiert, weiß man nicht. Es gibt verschiedene Hypothesen. Die bekannteste Hypothese ist die, dass ein bestimmter Mangel an Botenstoffen vorliegt. Also das, was die meisten vielleicht schon mal gehört haben, ist der Mangel an Serotonin, wird häufig als Glückshormon bezeichnet, der Mangel an Noradrenalin. Das Gehirn ist viel zu komplex. Also das ist sozusagen eine Vereinfachung, wo man vielleicht einen kleinen Baustein anguckt.
Ein Baustein unter vielen. Die Krankheit kann genetisch bedingt sein oder auch durch Schicksalsschläge oder traumatische Erfahrungen ausgelöst werden. Jede Depression ist anders. Und es gibt eine Vielzahl an Behandlungs- und Beratungsmethoden. Manchmal wird es sehr unübersichtlich. Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Maren Schneider ist die Koordinatorin vom Bündnis gegen Depression in der Region Hannover. Das bundesweite Netzwerk unter dem Dach der Stiftung Deutsche Depressionshilfe setzt sich dafür ein, dass Ärzte, Therapeuten, Patienten, Seelsorger und Selbsthilfegruppen vor Ort kooperieren und leistet seit vielen Jahren Aufklärungsarbeit. Prominenter Schirmherr ist der Entertainer Harald Schmidt. Depressionen sind noch immer mit Scham verbunden. Oft suchen die Patienten die Schuld ausschließlich bei sich selbst.
Letztendlich ist die Entstehung multifaktoriell. Es gibt einfach viele, viele Faktoren, die zusammenkommen im biologischen Sinne und im psychosozialen Sinne, die insgesamt dann bei vulnerablen Patienten dazu führen, dass sie krank werden.
Was genau macht die Menschen krank? Wird in der modernen Leistungsgesellschaft tatsächlich ein Raubbau an der Seele betrieben, wie es der Psychologe und Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer in seinem aktuellen Buch zuspitzt? Er schreibt:
Solange das Streben nach Perfektion handwerklich geordnet bleibt, schadet es nicht. Sobald es sich aber auf Gefühle, Beziehungen, Charaktereigenschaften oder soziale Anerkennung richtet, wird es zum Verhängnis. Denn die perfekte Liebe gibt es so wenig wie den perfekten Chef oder die perfekten Eltern.
Leistungsdruck, Erfolgszwang und Perfektionismus. Schmidbauer entwickelt in seinem Buch das Psychogramm einer überforderten Gesellschaft und versucht, die Wurzeln der Krankheit und Wege aus der Depression freizulegen. Weniger Konsum, dafür mehr Zeit zum Leben. Wie lassen sich aber Widerstandskräfte mobilisieren? Und was geschieht, wenn die Menschen an der Work-Life-Balance scheitern? Fehlt uns die Perspektive? Wo bleiben Hoffnung und Zuversicht? Vielleicht ist uns aber auch der Sinn unseres Daseins abhanden gekommen. Oder scheitern wir möglicherweise an unseren Allmachtsfantasien? Wenn Grenzen aufgehoben und Normen außer Kraft gesetzt werden, wächst die Verantwortung des Einzelnen. Der Mensch hat die Wahl, doch damit steigt auch seine Unsicherheit, die richtige Entscheidung zu treffen. Dazu kommt der Druck in der Arbeitswelt. Heute ist oft schnell von Burnout die Rede. Ein Begriff, der die seelische Erschöpfung salonfähig gemacht habe.
Der Burnout hat vielleicht der Entstigmatisierung so ein bisschen geholfen, weil es klingt halt einfach schicker. Es suggeriert, das sind alles wahnsinnig fleißige Menschen, die irgendwie einfach zu viel gearbeitet haben, anstatt dass sie irgendwie ernsthaft erkrankt sind.
Die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Iris Tatjana Gräf-Kallis bleibt skeptisch. Mittlerweile gehe man sehr viel offener mit dem Thema Depressionen um. Das sei ein Fortschritt. Doch ob heute tatsächlich mehr Menschen betroffen sind, sei umstritten.
Es ist eher so, dass wir es stärker wahrnehmen, dass wir es häufiger diagnostizieren, dass Hausärzte Depressionen besser erkennen, dass das Inanspruchnahmeverhalten der Betroffenen sich ändert, Menschen vielleicht doch im Zuge einer vorsichtigen Entstigmatisierung sich eher trauen, das auszusprechen, anzusprechen, Hilfe zu suchen, anstatt es eben zu verschleiern und zu vertuschen, sodass wir da nicht mehr so viel Dunkelziffer haben.
Betont die leitende Ärztin am Klinikum Warendorf in Ilten. Das moderne Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie liegt östlich von Hannover und ist mit mehreren Außenstellen in der Region verankert. Gräf-Kallis spricht vom Wertepluralismus und von einer neuen Unübersichtlichkeit. Homeoffice, Haushalt, Handy. Ein anstrengender Job, Herausforderungen in der Familie und dazu manchmal auch noch Freizeitstress. Viele Menschen können irgendwann einfach nicht mehr abschalten, zur Ruhe kommen. Sie fühlen sich überfordert, so wie Stefan. Er war jahrelang im Außendienst unterwegs, als EDV-Dienstleister. Es folgten mehrere Therapien und Klinikaufenthalte. Inzwischen lebt Stefan von seiner Frau getrennt. Derzeit wird er stationär im Klinikum Warendorf behandelt. Oberarzt Andreas Trupp weiß, dass sich die Patienten im Verlauf der Therapie verändern können.
Der Mensch verändert sich ja nicht komplett, aber es verändert sich seine Einstellung zu bestimmten Lebenssituationen und Aufgaben. Und dadurch verändert sich unter Umständen auch die Situation im Umfeld, in der Partnerschaft. Und das hat natürlich weittragende Konsequenzen.
Deshalb werden meist auch die Angehörigen in die Behandlung eingebunden. Ein fester Tagesablauf ist gesund für die Seele. Im Klinikum Warendorf beginnt der Tag mit einem Morgenspaziergang durch den riesigen Park. Nach dem gemeinsamen Frühstück und einer Morgenrunde im Wintergarten stehen verschiedene Kurse auf dem Programm. Sport, Kunst, Krankengymnastik, Achtsamkeitstraining. Ähnlich durchgetaktet ist der Nachmittag.
Das, was wir beizubringen, versuchen eben das Einhalten von Strukturen und dadurch auch das Einhalten von eigenen körperlichen und psychischen Grenzen.
Ich denke in erster Linie erstmal, dass wirklich das Rauskommen aus dem Alltag, dass die ganzen Dinge wegfallen, die Druck ausüben, wo man sich vielleicht auch häufig verstellt. Und dann letzten Endes Achtsamkeitstraining. Das ist sehr, sehr schön, wenn man mit sich selber wieder in Kontakt kommt und damit auch eben erfährt, was mit einem passiert.
Loslassen, zur Ruhe kommen, sich selbst finden, Beziehungen neu justieren. Heute ist häufig von Achtsamkeit die Rede. Ein Credo, das auch spirituelle Dimensionen berührt. Dabei geht es um existenzielle, für manche Menschen aber auch um religiöse Fragen. Die Sorge um die Seele gehört ursprünglich zu den Kernaufgaben der Kirche. Inzwischen haben viele Menschen ihrer Kirche den Rücken gekehrt. Die Mitgliederzahlen gehen seit Jahren zurück. Stimmen die Angebote nicht mehr oder haben die Menschen kein Interesse mehr an der Sorge um die Seele? Gemeinden werden zusammengelegt, die Mitarbeiter erhalten neue zusätzliche Aufgaben. Sind die ausgedünnten Kirchengemeinden vor Ort also heute überhaupt noch in der Lage, Menschen in seelischer Not zu begleiten?
Das, was wir als Kirche da bieten können, ist, dass wir zu Gesprächen bereit sind, dass wir Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen stellen, dass wir auch Ehrenamtliche in Seelsorge schulen, die auch wirklich eine ganz gute Ausbildung bei uns bekommen, dass sie auch auf dieses Problem mit aufmerksam werden.
Pastorin Anita Christians-Albrecht arbeitet im Zentrum für Seelsorge der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers. Gegenseitige Wertschätzung, ein offenes Ohr für die Sorgen der anderen, Zeit für ein Gespräch oder auch für ein gemeinsames Gebet.
Eine Depression betrifft immer den ganzen Menschen und all seine Beziehungen, zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und auch zu Gott,
schreibt die Tübinger Theologin Birgit Weil. Gemeinsam mit der Medizinerin Beate Jakob vom Deutschen Institut für Ärztliche Mission hat sie das Buch Menschen mit Depressionen herausgegeben. Dabei geht es um Orientierung und Impulse für die Praxis in Kirchengemeinden. Ein Forschungsprojekt, das von Theologen, Ärzten, Therapeuten, Kliniken und den Kirchen vor Ort erarbeitet wurde. Ein Handbuch zum Helfen. Denn im Dialog mit der modernen Medizin könne auch die Kirche zu einer Anlaufstelle werden.
Dass man sich das auch ein Stück weit wieder in den Kirchengemeinden zu eigen macht. Dass Religion im Grunde auch das Thema Gesundheit immer schon mit sich führt. Das war für uns wichtig.
Birgit Weil, Professorin für praktische Theologie an der Universität Tübingen, spricht von Ganzheitlichkeit. Sie interessiert sich für die Wechselwirkungen von Heil und Heilung.
Ich denke, Kirchengemeinden können ein Ort sein, wo man eben auch über Gefühle sprechen kann, auch über Negatives, auch über das, woran Menschen scheitern. Die Endlichkeit des Menschen ist ein Thema der Religion. Und vor diesem Hintergrund eignen sich natürlich Kirchengemeinden auch ganz besonders, über diese Dinge ins Gespräch zu kommen.
Die Kirche als soziales Netzwerk. Der Tübinger Modellversuch greift bewusst auf bestehende Strukturen zurück. Im Mittelpunkt steht dabei eine Art Update der klassischen Gemeindearbeit. Gottesdienste, Nachbarschaftstreffen, Konfirmandengruppen, Kirchenchor. Das könne ein neues Wir-Gefühl auslösen. Gemeinde neu denken, Raum geben für Krankheit, Ängste und Zweifel. In einer Kirche, die niemanden ausschließt. Denn wer gibt schon gern zu, dass es ihm nicht gut geht? Viele Menschen, die unter Depressionen leiden, können die Symptome zunächst auch gar nicht einordnen.
Ich habe es ja selber nicht verstanden, was da mit mir los ist. Und dann findet man auch schwer Worte.
Gunhild brauchte viele Jahre, bis sie endlich begriff, was mit ihr los ist. Es gab Phasen, in denen die Theologin sogar an ihrem Glauben zweifelte.
In der Zeit, wo es mir am schlechtesten ging, habe ich den Glauben verloren, keinen Draht gefunden. Ich habe andere gebeten, für mich zu beten, weil ich konnte es nicht mehr. Und auch Bibelstellen, die mir normalerweise eine große Hilfe sind, die ich sehr mag, haben sich für mich umgekehrt in Negatives. Da war Gott ganz, ganz weit weg. Deswegen sage ich, Depression ist die Hölle. Hölle ist für mich ein Wort für Gottes Abwesenheit. Und so habe ich gefühlt. Und das war die Hölle.
Die Diagnose Depression empfand sie als Entlastung. Gunhild begann mit einer Therapie. In den dunkelsten Stunden ihrer Krankheit wurde ihr sogar die Bibel zur Bedrohung, erinnert sich die Theologin heute.
Es gibt auch viele Bibelstellen, die auch Depressives ausdrücken, ja, in den Psalmen oder mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus am Kreuz. Das ist auch nicht ganz ungefährlich, sich in einer Depression mit diesen Psalmen zu beschäftigen, weil einen das noch mehr runterziehen kann.
Der Glaube kann manchmal auch eine Bürde sein. Das bestätigt Andreas Kunze-Harper. Der evangelische Pastor hat viele Jahre als Seelsorger in der Psychiatrie gearbeitet.
Für alle psychiatrischen Krankheitsbilder gibt, dass das Erleben und die Wahrnehmung der Umwelt irgendwie beeinträchtigt ist. Und das Denken und das Fühlen ist durcheinander oder ist belastet. Es kann auch sein, dass in der Depression die Patienten gerade die Schuldthematik, die in der Religion oft verhandelt wird, so auf sich ziehen, in einer unguten Weise auf sich tun, dass sie noch mal mehr belastet sind.
Die Sorge um die Seele braucht Zeit und Menschen, die da bleiben, wenn es nicht sofort wieder bergauf geht. In der Seelsorge wird nichts protokolliert. Es gibt keine Diagnose und kein Rezept. Der Glaube könne durchaus eine Kraftquelle sein. Davon ist die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie Maren Schneider überzeugt.
Generell bieten wir immer an, Kontakt zur Klinikseelsorge aufzunehmen, wenn die Patienten das nicht selber von sich aus schon wissen oder möchten. Und das ist auf jeden Fall ein sehr unterstützendes Angebot.
Auch Gunhild fand wieder Trost im Glauben. Als Seelsorgerin arbeitet sie nun auch mit im Bündnis gegen Depression. Es gibt unterschiedliche Wege aus der Krankheit. Martina fand ihn in der Kunst. Während eines Klinikaufenthaltes entdeckte sie die Malerei.
Ich habe dann im Gang gesessen, habe die Kunstdrucke an der Wand abgemalt, weil das das Einzige war, wo ich mich mit beschäftigen und wo ich auch Konzentration aufbringen konnte. Und heute sage ich, das hat mich über Wasser gehalten in dieser extrem schwierigen Situation.
Später besuchte sie Kunstkurse, probierte neue Techniken aus und entwarf eigene Motive. Ein Jahr später eröffnete sie ein Atelier und stellt heute ihre Arbeiten auch aus. Etwa im Kunstgang der Medizinischen Hochschule Hannover. In dem breiten Gang zwischen Kinderklinik und Ladenpassage werden regelmäßig Ausstellungen präsentiert. Karen Baumhöfer-Wegener ist die Kulturmanagerin vom MHH Kunstforum. Auch die Beschäftigung mit Kunst könne eine Form von Seelsorge sein. Für den, der malt und für den, der die Werke betrachtet.
Kunst kann sehr hilfreich sein. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Farbe, es ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, indem sich der Aktive mit der Farbe und sich selbst auseinandersetzt, hat er eigentlich einen Spiegel vor Augen.
Martina arbeitet mit leuchtenden Farben. Ein warmes Gelb, zarte Blautöne. Leitern, die aus dem Nebel führen. Optimistische Bilder, auf denen aber auch dunkle Punkte erkennbar bleiben. Denn es gab auch düstere Wegstrecken. Phasen der Ausweglosigkeit, erinnert sich Martina. In den dunkelsten Momenten dachte sie auch daran, sich das Leben zu nehmen.
Suizidgedanken gehören dazu. Die Ärzte gehen natürlich darauf ein und es wird natürlich auch dementsprechend in die Gesprächstherapie mit eingebunden.
Rund 10.000 Menschen nehmen sich in Deutschland jedes Jahr das Leben. Depressionen gehören mit zu den Hauptursachen. Auch Jugendliche und junge Erwachsene sind betroffen. Mehr als 500 junge Menschen begehen pro Jahr Suizid. Das ist nach Verkehrsunfällen die zweithäufigste Todesursache unter Jugendlichen. Mit dem Internetprojekt U25 bietet der Deutsche Caritasverband, eine Wohlfahrtseinrichtung der katholischen Kirche, jungen, suizidgefährdeten Menschen Hilfe im Internet an. Das Besondere daran, hier helfen sich Jugendliche untereinander.
Ich weiß nicht mehr, mit wem ich reden soll. Ich maile euch, weil ich selbst Angst um mich habe, aber keinen anderen Ausweg als die Flucht in den Tod sehe.
Das ist ja anonym, aber irgendwie versuchen wir so eine Vertrauensbasis aufzubauen, damit man wirklich so ein Ansprechpartner bleibt und damit man auch so eine Art Verbindung hat und ja, sich wirklich besser austauschen kann.
Sarah ist 22 Jahre alt. Sie gehört zum Team von U25, einer Gruppe von bundesweit rund 170 jungen Frauen und Männern, die Jugendlichen in seelischer Not beistehen wollen.
Das sind Menschen, die sich da melden, denen es wirklich richtig schlecht geht, wo vielleicht das Leben davon abhängt. Und ich habe mich aber dafür entschieden, einfach, weil man schon dadurch, dass man einfach nur schreibt, ein bisschen was dazu beitragen kann, dass man einfach da ist.
Einfach da sein, Zeit haben, den Ton treffen. Seit 2012 unterstützt der Deutsche Caritasverband diese bislang einmalige Form der Internetseelsorge. Mittlerweile gibt es ehrenamtliche Teams in 10 Städten zwischen Freiburg, Hamburg und Berlin. Die jungen Seelsorger werden vor Ort ausgebildet und professionell begleitet. Pro Jahr berät U25 rund 900 Jugendliche. Allein im vergangenen Jahr gab es knapp 6000 E-Mail-Kontakte. In diesem Sommer ging U25 erstmals auch im ländlichen Raum an den Start, im Emsland mit Sitz in Lingen. Die Sozialpädagogin Katrin Warstadt leitet das Projekt.
Während der Ausbildung lernen die Peers unterschiedliche Ansätze, so eine E-Mail zu beantworten. Und vom Ton her ist das so, es ist ja ein Kontakt zwischen jungen Leuten. Also es wird auch geduzt und es ist ein direkter, offener Austausch in der Jugendsprache selber.
Das Projekt funktioniert wie ein Tagebuch, das antwortet. Die Projektleiter prüfen sämtliche E-Mails, die eingehen und abgeschickt werden. Es gibt feste Spielregeln, Helfer und Betroffene bleiben anonym. So fällt es leichter, über das Thema Depression ins Gespräch zu kommen. Auch Katrin Warstadt aus Lingen und ihr Team von U25 wollen vor allem eines erreichen. Sie möchten jungen Menschen Mut machen, ihre Ängste und Probleme offen anzusprechen.
Manchmal ist das so, dass man immer noch Sorgen hat, okay, ich kann mich jetzt quasi nicht outen und sagen, ich bin depressiv. Dass wir die Leute bestärken, damit offen umzugehen und auch mit ihrer Familie darüber zu reden, mit Freunden darüber zu reden, damit dieses Abkapseln alleine zu Hause aufhört.
Mit Eltern und Freunden reden, professionelle Hilfe annehmen. Kira bekam ihre erste Depression mit 16. Ihre Familie stand zu ihr. Sie machte eine Therapie und wechselte die Schule. Inzwischen hat die 23-Jährige gelernt, mit der Krankheit klarzukommen.
Auf jeden Fall rauszugehen, mich mit Leuten zu treffen, zu sprechen und gerade auch mit den Leuten, mit denen ich mich dann treffen kann, da weiß ich, da brauche ich einfach nur zu sagen, heute ist ein blöder Tag und dann ist alles okay. Das ist halt ganz großartig, dass ich weiß, ich kann mich dann einfach fallen lassen und das einfach zulassen.
Viele junge Menschen leiden unter Perspektivlosigkeit. Sie finden keinen Sinn in ihrem Leben und keinen Halt. Dazu kommt oft noch Cybermobbing und auch Ärger in der Schule. Das Selbstvertrauen geht gegen Null. Diese Jugendlichen fühlen sich überfordert und alleingelassen, oft über Monate hinweg, manchmal auch über Jahre. Hinzu kommen Ängste, die immer wieder auf der Seele lasten.
Ich habe dann Angst davor, dass ich das Studium nicht schaffe, davor, dass ich meinen Freund verliere, davor, dass ich meine Eltern verliere. Es ist weniger, dass ich Angst habe, irgendwie rauszugehen oder meine Wohnung zu verlassen. Es ist mehr diese grundlegenden Stützen, die ich in meinem Leben habe, dass ich die eben verliere.
Um die Krankheit aus der persönlichen Grauzone zu holen, organisieren sich viele Betroffene in Selbsthilfegruppen.
Das hat mir ganz, ganz viel Kraft und Sicherheit gegeben, eben, dass ich nicht alleine bin und dass es machbar ist und dass ich es für mich selber auch akzeptieren kann, vor allem.
Stabile Beziehungen sind wichtig, Menschen, auf die man sich verlassen kann, vor allem in den dunklen Stunden. Weil Medikamente allein kein Allheilmittel sind und Therapien an Grenzen stoßen. Es geht um Zuwendung und Empathie. Die 23-jährige Kira spricht von einer neuen Religion des Miteinanders.
Ich bete nicht oft, ich denke nicht oft eben an Gott, weil für mich Gott eben im Miteinander ist, in dem Miteinander reden, im Miteinander sein. Und das ist eben das, was mich auch so stärkt. Also das ist die Form von Glaube, die ich lebe momentan.
Sorge um die Seele, über den Umgang mit Depressionen. Sie hörten eine Sendung von Karin Cionara. Technik Jörg Wanke, Produktion Rita Klostermann, Redaktion Florian Breitmeier. Sie finden diesen Beitrag ab sofort in der Mediathek über ndr.de/info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.